herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge begrüße ich als Gast Sabrina Axenbeck, erfolgreiche Ringerin und mit Leib und Seele Sportlerin, die aus ihrer langen Karriere einiges zu berichten hat. Ich als begeisterter Kampfsportler freue mich natürlich, dass ich eine Kampfsportlerin hier habe und bin ganz gespannt darauf, was sie uns zu berichten hat. Hallo Sabrina, schön, dass du bei mir bist heute. Ich hoffe, du bist gut in die Woche gekommen.
Ja, vielen Dank, Olaf, für die Einladung. Die Woche, soweit ich kann mich nicht beklagen, bin gut reingekommen und genau, freue mich auf die nächste Stunde, die ich mit dir verbringen kann.
Mhm. Ja, darüber freue ich mich auch. Erste Frage, irgendwie immer unter Kampfsportlern, bist du froh, dass du kein Gewicht mehr machen musst?
Die Frage, die kam immer mal wieder. Definitiv ja. Ich bin froh, dass das ein Thema ist, der nicht mehr zu meinem Leben dazugehört.
Ja. Also das ist ja so eine Geschichte, mit der man immer wieder konfrontiert wird, wenn man sich in eine Gewichtsklasse reindrücken muss oder will. Ja. Und du bist Freistilringerin gewesen.
Genau.
Das mal für unsere Zuhörer. Du bist sehr erfolgreich als Freistilringerin gewesen. In welcher Gewichtsklasse bist du angetreten?
In 55.
Mhm. Gibt's da so Bezeichnungen wie im Boxen Leichtgewicht oder Mittelgewicht oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, grundsätzlich gibt's natürlich schon die Bezeichnungen Fliegengewicht, Mittelgewicht und Schwergewicht. Aber das hat dann einfach nur anhand dessen zu tun, dass wenn es halt heißt, man ringt in der Gewichtsklasse 48 Kilo, dann liegt es selbstverständlich nahe, dass das Fliegengewicht ist. Aber wir hatten schon unterschiedlich unsere ganzen Gewichtsklassen.
Und du bist 1,68 Meter groß.
Mhm, genau.
Dass ich das auch mal sage. Also wenn du dann in der 55 Kilo Klasse angetreten bist, dann bedeutet das natürlich ganz klar, du warst austrainiert.
Mhm.
Heute würde man sagen, definiert, geringerer Körperfettanteil. Mhm. Wie viel musstest du dafür machen? Was musstest du tun dafür?
Also je nachdem, in welcher Phase ich mich im Jahr befand, war mein Grundgewicht um die 61 Kilo. Wenn ich leicht war, 59, aber es war bei mir Normalität, dass ich so 4 bis 6 Kilo musste ich schon regelmäßig abnehmen.
Hm. Und wie bist du es angegangen? In was für einem Zeitraum muss man sich das vorstellen?
Also bei uns Ringern ist es grundsätzlich so, dass dadurch, dass wir in einem gewissen Zeitraum relativ viele Wettkämpfe immer bestreiten mussten, haben wir es so gelebt bzw. ausgeübt, dass wir tatsächlich vom Montag bis Freitag das Gewicht gemacht haben. Also genau, einfach die Werktage und Freitagabend war dann Waage.
Mhm. Das ist, denke ich, kann man sicherlich auch nicht nur mit anderen Kampfsportarten vergleichen, sondern auch mit dieser besonderen Form der Superkompensation oder Peak Week, wie sie heißt, bei den Bodybuildern. Ja, das heißt also, die geht zwar nicht strikt nur nach dem Gewicht, man orientiert sich danach, es ist ja am Ende entscheidend, wie sie aussehen, aber man legt alles in diese Woche rein, um das letzte bisschen noch rauszudrücken. Ja,
genau, ja.
Und ich nehme mal an, ihr habt dieses Cut-System verwendet, ja, also dass ihr wirklich die Ernährung runtergeschraubt habt, Konditionstraining erhöht, viel schwitzen. Zusätzlich, ich habe immer die Ringer bei uns gesehen, Liegestütze in der Sauna.
Bei mir waren es ja nicht die Liegestützen, aber bei mir stand das Fahrrad in der Sauna zusätzlich.
Ja. Das, ich stelle mir das sehr, sehr interessant vor, wie dann die anderen schauen, die kannten dich, nehme ich an.
Die kannten mich richtig.
Ja. Ja, also das heißt dann praktisch, wenn du nicht so vernünftig gewesen bist, lass es mich mal so formulieren, und hast 61 Kilo gehabt, dann musstest du halt schauen, dass du dann praktisch in einer Woche 5 Kilo runterbringst, so fürs Verständnis auch für unsere Zuhörer, dass du 5-6 Kilo dann machst. Mhm. Okay.
Richtig, ja.
Und was muss man sich vorstellen, wie muss man sich's vorstellen? Mal angenommen, du hast den Cut nicht geschafft, dann bist du ja praktisch eine Gewichtsklasse höher gestartet, oder?
Ja, beziehungsweise bei uns war es sogar noch härter, wenn es jetzt gerade darum ging, dass Europameisterschaft anstand oder Weltmeisterschaft, dann wurde man explizit für diese Gewichtsklasse gemeldet. Und wenn man an Punkt X das Gewicht nicht gebracht hat und da durfte man nicht mal 50 Gramm zu viel haben, dann durfte man im Umkehrschluss auch nicht antreten.
Mhm. Also praktisch gar kein Antreten.
Genau.
Ja, weil bei uns war es so, im Grunde genommen, wenn ich diesen Weight Cut nicht geschafft hatte, dann musste ich eine Gewichtsklasse höher antreten, was für mich die Höchststrafe war. Ja, weil bei mir waren das dann 85 plus, das heißt damals offene Klasse, heute nicht. Da sind noch zwei darüber, damals offene Klasse beim Kickboxen. Mhm. Und dann konnte das natürlich bedeuten, dass ich gegen weit schwerere Athleten richtig Prügel bezogen habe.
Ja, bei uns war es in dem Fall dann noch radikaler, weil man dadurch bestraft wurde, dass man nicht mal die Chance hat anzutreten, um eventuell in der höheren Gewichtsklasse zu bestehen. Nicht mal die Chance hat man dann gehabt.
Also ich stell mir das dann natürlich auch hart vor. Man hat sich vorbereitet und dann darf man nicht was man geübt und gelernt hat, ausführen. Natürlich gehört auch Leiden dazu. Jeder Leistungssportler, und du bist Leistungssportlerin gewesen, der leidet auch, weil Erfolg findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Mhm. Und dann ist es natürlich echt hart, ja, was du da in dem Moment auch erlebt hast, ne? Ja, du hast gesagt, vor Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, da kommen wir doch mal zu deinen sportlichen Erfolgen. Das ist ja ganz interessant, auch für unsere Zuhörer, was du erreicht hast. Erzähl doch mal ein bisschen davon.
Ja, klein angefangen, dass man eben bayerische Meisterin geworden ist. Dann hat man sich eben etabliert. Plötzlich war man deutsche Meisterin und das natürlich auch dann mehrfach. Und dann kam eins zum anderen. Man ist in die Nationalmannschaft gerutscht. Dann hieß es plötzlich, man darf sich auch auf internationalen Gewässer begeben und plötzlich konnte man sein eigenes Land vertreten und stand vor einer Europameisterschaft und dann sogar auch vor einer Weltmeisterschaft, genau.
Hm. Und warst stolz, oder?
Ich glaube, jeder ist stolz, der mal die Chance bekommen hat, den Adler auf der Brust zu tragen.
Unbedingt, ja. Ja, und du bist bei Welt- und Europameisterschaften angetreten. Wie hast du abgeschnitten?
Genau, also mein größter Erfolg war, dass ich einmal Zweite geworden bin. Dann bin ich auf der Europameisterschaft nochmal Fünfte geworden und auf der Weltmeisterschaft bin ich Achte geworden.
Das ist sehr, 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 sehr stark. Für die Zuhörer, die sich im Frauenring nicht so auskennen, welche Nationen mischen da weit vorne mit? Was kannst du uns da sagen?
Also da sind die Schweden sind bei den Frauen wahnsinnig gut. Definitiv aber auch die Asiatischen, der asiatische Bereich, China ganz vorne mit dabei. In Europa sind es auch die Russen. Also generell der ganze Ostblock hat eine ganz andere Mentalität als wir. Und genau, also das sind jetzt halt so die Nationen, die haben es uns nicht leicht gemacht.
Mhm. Ja. Ja, gut, das sind auch typische Ringernationen. Ja, die Russen haben schon immer gute Ringer hervorgebracht und in vielen asiatischen Ländern ist Ringen ja Nationalsport. Ja, wenn man den Iran nimmt, die Mongolei. In China glaube ich jetzt nicht unbedingt so, aber das sind so Staaten, da ist das besonders populär, auch ich glaube in der Türkei, ne, ist Ringen auch sehr populär.
Genau, ja, genau. Ja.
Kommen auch viele gute türkische Ringer her. Wir haben ja auch deutsche Ringer mit türkischen Wurzeln, ja, die sehr erfolgreich gewesen sind. Und da ist das ja schon auch wirklich von klein auf drin. Und wie kommt man als bayerisches Mädel zu einer nicht gerade, ich bediene jetzt mal ein Klischee, aber das mit einem lachenden Auge, zu einer nicht gerade typisch weiblichen Sportart? Wie kommt man zum Frauenfreistilring?
Gute Frage an der Stelle. Nee, meinen Eltern war es einfach schon immer wichtig, dass wir, also die Kinder, einfach Sport treiben. Und ich habe zwei ältere Brüder. Und bei uns im Dorf in Unterföhring, da gab es eben den Ringerverein. Und meine Eltern haben sich dann dazu entschlossen, meinen ältesten Bruder, man muss sagen, dass der Ringerverein auch sehr eng agiert mit Kindergarten und auch den Grundschulen. Und dadurch hat dann mein älterer Bruder mal dort ein Schnuppertraining absolviert. Und dadurch, dass es im Ringsport am Anfang sehr oft so ist, dass man spielerisch einfach miteinander agiert, die ganzen kleinen Kinder, hat er daran sehr früh Gefallen dran gehabt. Und wie dann das eine zum anderen führt, hat sich dann der mittlere Bruder, meinen älteren Bruder, angeschlossen. Und dann kam ich als kleiner Nachwuchs und musste die beiden immer mit abholen. Und plötzlich stand ich dann auch schon mit dem einen Fuß auf der Ringermatte. Und so hat die ganze Story im Endeffekt angefangen.
Wie alt warst du, als du das erste Mal auf der Matte gestanden bist?
3 Jahre.
Das ist sehr jung, also wirklich, wirklich sehr, sehr früh angefangen. Ich habe ja als 6-Jähriger mit Judo zunächst begonnen. Und bei mir war es so, dass der Bruder meines Freundes, meines Besten damals, also kannst quasi noch sagen Sandkastenfreundes, zu mir gesagt hat, du kommst jetzt mit zum Judo. Und dann war ich dort. So ist es gewesen, ja. Also das waren jetzt nicht so grundlegende Überlegungen, wie sie vielleicht heute gemacht werden. Hört man ja auch bei dir, deine Eltern, ging es darum, dass du was tust. Mhm. Ja. Und wenn man in der Familie einen sportlichen Background hat, habe ich auch. Mein Vater war ein guter Boxer, der ist Thüringenmeister im Boxen gewesen. Meine Mutter hat in jungen Jahren Leichtathletik und Turnen betrieben. Und ebenso wird es auch mit deinen Eltern sein, dass sie was getan haben. Ja.
Und genau, also grundsätzlich eine wahnsinnig sportliche Familie, das ist richtig.
Ja. Du hast 2 Brüder?
Mhm, 2 ältere.
Und die sind auch Ringer geworden oder was haben die gemacht?
Nee, genau. Also die waren dann auch beide Ringer. Der Älteste war selber sehr erfolgreich. Gefühlt, wenn man es im Fußball vergleichen kann, der Basti Schweinsteiger, sehr authentisch und Publikumsliebling. Ja. War dann auch tatsächlich zu der Zeit, als es bei mir in die internationale Karriere ging, auch durchaus mein Trainer, was für mich natürlich nur Vorteile gehabt hat. Und da war dann auch unsere Zusammenarbeit sehr eng. Er hat mich wahnsinnig viel unterstützt und genau.
Und hat dich dann auch begleitet, als du Vize-Europameisterin geworden bist?
Da noch nicht, aber auf einer anderen Europameisterschaft war er dann auch tatsächlich als mein Trainer dabei. Und das war dann natürlich auch nochmal ein super schönes Gefühl, weil wenn man einfach zusammen trainiert, zusammen die Pfunde versucht runterzubringen, dann gibt man auch für seinen älteren Bruder wahrscheinlich unbewusst nochmal die 10% mehr im Kampf, wo man schon meint, dass man vielleicht manchmal am Ende ist. Aber wenn man dann in dieser einen kleinen Sekunde von ihm nochmal irgendwas wahrnimmt und wenn es nur eine taktische Raffinenz ist, dann gibt einem das nochmal so die letzte Kraft, die man wahrscheinlich benötigt, dass man dann als Sieger aus dem Kampf hervorgeht.
Schweißt zusammen sowas, gell?
Absolut, ja.
Das kann ich mir sehr, sehr gut nachvollziehen. Also es sind ja auch so nach meiner Erfahrung nicht nur, was Familie angeht, sondern auch Freundschaften, die jetzt im Sport entstehen, auch in einem Verein oder auch in einem Gym, wie würde der deutsche Psychologe heute sagen, das sind tragfähige Bindungen, ja. Mhm. Also die halt diese Sachen, die halten schon und die halten auch immer was aus. Ja? Ich meine, jeder weiß, der Gewicht macht, der Diät hält, das ist kein Zuckerlecken, ja. Und da haben wir es wieder mit außerhalb der Komfortzone in solchen Phasen, in denen ich hart Diät gehalten habe oder auch jetzt noch, wenn ich vor einem Bodybuilding-Wettkampf stehe, da bin ich nicht immer ich selbst. Das weiß ich auch. Ja. Und da kann man sich manchmal selber nicht leiden und erwartet aber, dass die anderen das können. Und das ist, immer eine schwierige Situation. Ne? Natürlich dann auch der Druck vom Wettkampf. Druck ist da. Ja. Wenn man hart trainiert, ist Druck da. Und wer gewinnen will, hat Druck. Da gibt's nichts anderes. Ja. Also wer sagt, er geht befreit in den Wettkampf rein, der will nicht gewinnen, nach meiner Meinung.
Sehe ich genauso, ja.
Ja, und ihr seid bei welchem Verein zunächst gestartet? Wo hast du angefangen? Quasi dein Heimverein?
Genau, ich habe bei meinem Heimverein, dem SC Sarria Unterföhring, angefangen. Und da bin ich auch tatsächlich bis zum Ende geblieben. Also ich bin immer national für meinen Heimatverein gestartet. Und dann international, klar, startet man natürlich fürs Land, für Deutschland. Aber ansonsten habe ich das niemals gewechselt. Ich hatte mal im Laufe meiner Karriere die Möglichkeit, dass ich nach Jena gehe, weil dort einfach eine Sportschule ist. Und so hätte ich noch viel mehr einfach die Schulzeit mit dem Sport verbinden können. Aber das war nach kurzer Überlegung für mich eigentlich keine Option, weil einfach wir in Unterföhring die glückliche Situation gehabt haben, dass wir eigentlich alle Gegebenheiten, sei es der Krafttraining, sei es die Trainer, wir hatten einfach alles. Und dann ist es so, dass ich einfach mich hier in der Heimat wahnsinnig wohl gefühlt habe. Und ich glaube, dass das auch ein riesengroßer Faktor spielt, dass man dann im Endeffekt halt ein erfolgreicher Sportler wird.
Das Umfeld.
Ja, ja? Definitiv.
Das Umfeld ist ganz entscheidend. Das prägt in jeder Hinsicht. Klar, Jena wäre sicherlich unter zunächst rein sportlichen Aspekten betrachtet auch sehr interessant gewesen. Das ist mir ja, ich komme aus der Gegend, bin da geboren und das war früher schon eine Kaderschmiede in der DDR. Dort hat es schon eine KJS gegeben, also diese berühmten Kinder- und Jugendsportschulen, wo sehr begabte junge Sportler weiter selektiert wurden und dann in diesem DDR-Sportfördersystem, je nachdem wie gut sie waren, nach oben gebracht wurden. Dass da eine Doping-Thematik auch noch eine Rolle gespielt hat, das wissen wir ja mittlerweile. Nichtsdestotrotz war das Fördersystem darauf ausgelegt, Olympiasieger zu produzieren. Ja. Und ich weiß dieses bei diesem Thema deshalb so genau Bescheid, weil ein ehemaliger Schulkamerad von mir in der 6. Klasse auf diese KJS nach Jena gegangen ist, auf diese Kinder- und Jugendsportschule. Der ist in den Genuss dieses Fördersystems gekommen, hat aber nur bis zur 10. Klasse dort mithalten können, also nicht was den Unterricht anging, sondern seine, nennen wir es mal, Förderfähigkeit war dann nicht mehr gegeben. Der war nicht der Athlet, auf den man für eine olympische Karriere, auf den man für eine olympische Karriere gesetzt hat. Und dann musste er zurück. Und das war schwer, ja. Enttäuschend für ihn, aus dem Umfeld rausgerissen, mit wahnsinnig großen Versprechungen. Er natürlich auch Vorstellungen gab, wie er sich mal entwickeln kann. Sehr ehrgeizig gewesen. Und dann muss er von einem Tag auf den anderen, zwar natürlich mit Schulabschluss und auch einem Ausbildungsplatz, wieder zurück. Und war aber irgendwo weder hier noch dort so richtig verwurzelt. Ja, wenn das in sehr jungen Jahren passiert, ist das sehr schwierig. Und deswegen sage ich, wenn ein optimales Umfeld da ist, um als Sportler erfolgreich zu sein, hat das eine ganz, ganz große Bedeutung. Ja, denn dann regeln sich viele Faktoren von selbst.
Ja, und für mich war das zu dem Zeitpunkt einfach, das wäre für mich in Anführungszeichen der leichtere Weg gewesen, weil mir wäre viel mehr das Training vorgegeben. Ich hätte auch viel mehr vermutlich Zeit gehabt zu trainieren und hätte unter der Woche auch 2-3 Trainingseinheiten mehr absolvieren können. Aber gerade jetzt hat auch bei einer Sportart wie Ringen, da muss man sich darauf einstellen, dass man sich einfach durchbeißen muss. Und da wollte ich für mich persönlich, wollte ich einfach auch meinen Konkurrenten zeigen, und das auch auf der nationalen Ebene, dass ich nicht unbedingt den leichten Weg gehe, sondern dass ich auch den schwierigen schaffe und ich auch über diesen Weg einfach das Beste aus mir herausholen kann. Und im Nachgang, wenn ich jetzt rückblickend drauf schaue, dann ist es erfüllt geworden.
Ja, Siegergehen, würde ich sagen, was du da hast, ja. Denn wenn man sich so durchbeißt, so ehrgeizig ist. Ganz großer Respekt da auch vor deiner Leistung. Freistilring, also unsere Zuhörer auch, wir wollen ja auch informieren in meinem Podcast, unsere Zuhörer ein bisschen mehr informieren. Ein Stil von 2 Stilen, die es beim Ringen traditionell gibt. Wir haben griechisch-römisch, kurz Greco und dann Freistil. Vielleicht sagst du mal als Spezialistin was zu den Unterschieden.
Genau, also beim Freistil ist es grundsätzlich so, dass der ganze Körper von Fußspitze bis zum Kopf erlaubt ist, dass man Techniken anwendet. Und beim Greco, beim griechisch-römisch, ist es einfach so, dass die Beinpartie verboten ist, also sprich ab der Hüfte aufwärts zum Kopf, darf man hier nur Techniken anwenden, um eben Punkte zu erhalten.
Bei beiden zählt dann der Schultersieg als Finish, ja?
Genau.
Das heißt also, mit beiden Schultern den Boden berühren, dann habe ich gewonnen.
Dann hat man gewonnen, richtig.
Ja, Ringen ist ja nun auch eine der ältesten Sportarten überhaupt. Ja. Schon immer olympische Disziplin gewesen, ununterbrochen.
Gott sei Dank noch immer. Stand ja auch mal zur Thematik, dass das abgeschafft werden sollte.
Ja, habe ich auch gelesen und finde ich nicht gut, weil Ringen an sich ein sehr, sehr interessanter Sport ist. Das sind echte Athleten. Wer mal auf der Matte stand, weiß, was man dort konditionell leisten muss. Von der Kraft rede ich gar nicht, von der Technik überhaupt nicht, sondern allein, was man konditionell bringen muss. Das ist nicht sich einfach nur auf den Boden rumschmeißen und rollen. Das ist die konditionelle Herausforderung schlechthin. Luft braucht man ohne Ende. Und was einstecken können, muss man natürlich auch. Also das ist beim Ringen natürlich auch sind Nehmerfähigkeiten gefragt, ja, ähnlich wie bei anderen Kampfsportarten. Und was man dazu sagen muss, in den modernen Kampfsport heute, bei diesen Mixed Martial Arts, ist Ringen ein elementarer Bestandteil.
Ja. Da sind ich glaube, das Schöne am Ringen ist einfach, so sagt man es eigentlich schon, wenn man mit kleinem Alter beginnt, dass es halt einfach Raufen mit fairen Regeln ist. Und das macht dieses Ringen auch so interessant.
Ja. Wenn du jetzt mal zurückschaust, und es ist ja, weil du sehr früh auch angefangen hast, du bist auch jetzt noch jung, aber du hast sehr früh angefangen und es ist ja eine verhältnismäßig lange Karriere gewesen, die du da erlebt hast. Würdest du es wieder machen?
Definitiv ja.
Warum?
Weil ich einfach finde, dass der Sport einen so viel gibt und man lernt seinen Körper wahnsinnig gut kennen. Und aber nicht nur der Körper, dass man merkt, welche Grenzen man überschreiten kann. Man lernt ernährungstechnisch wahnsinnig viel dazu, aber einfach auch jetzt so im Nachgang vom Psychischen her, das merkt man zum ersten Mal, wenn man ins Arbeitsleben so richtig eintritt, was für eine Durchhaltevermögen. Genau, danke. Was für ein Durchhaltevermögen man einfach hat. Und dass man auch in Drucksituationen einfach eine gewisse Ruhe bewahrt. Und da bin ich felsenfest der Meinung, dass das einfach durchaus auch vom Ringen, vom Sportlerdasein kommt.
Würde ich dir sofort unterschreiben. Ich kenne nur sehr, sehr wenige Leistungssportler, die keine Struktur und keine Routine besitzen. Die überdies auch, man kann ja unseren Zuhörern das sagen, wir nehmen das per Tricast, also wir haben uns nicht persönlich getroffen, sondern über eine Online-Schaltung auf Corona-Zeiten, während Leute, die Routine und Struktur auch aus so einer Situation heraus haben, besser überstehen.
Ja.
Und ich muss sagen, dass ich sehr, sehr viele ehemalige Leistungssportler kenne, die in den Berufen, ganz gleich, was sie gewählt haben, das muss ja nicht immer irgendetwas Spektakuläres sein, wie sich viele vorstellen, weil jetzt der Fußballer viele Millionen über Jahrzehnte verdient hat, dass er dann einen Autohandel für Ferrari-Fahrzeuge hat. Nein, das sind ja die Berufe, die sie sich selber aussuchen. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass ehemalige Leistungssportler Außergewöhnliches dort auch leisten. Ja. Wie du sagst, eine gewisse Druckresistenz auch haben. Ja, vor allen Dingen wissen, wie man einen Tagesablauf strukturiert, weil Training funktioniert nur mit Planung, genauso die Ernährung, das wissen wir beide. Und wenn ich darauf nicht achte, auf die strikte Einhaltung, werde ich keinen Erfolg haben.
Ja, ja, und jetzt dazu als Metapher einfach, das merkt man halt beim Ringen extrem, dieses Hinfallen, weil man eben mit beiden Schultern die Matte berührt, dieses Hinfallen und Aufstehen, das hat man halt einfach auch gelernt und so ist es einfach jetzt im Leben, im Berufsleben so und davon konnte ich einfach wahnsinnig viel profitieren.
Das ist ja, ich nehme immer wieder den Satz sehr, sehr gerne her von Profilerin Suzanne, die sagt, Disziplin bedeutet, es auch dann durchzuziehen, wenn es weh tut. Es ist ein entscheidendes Überlebensinstrument.
Ja.
Und das lässt sich auf jeden Bereich im Alltag auch anwenden. Ja, es ist, man muss halt auch einstecken können. Ja.
Definitiv.
Und, ja, und dann stehst du auf. Wie war es mit den Schmerzen? Wenn ich das als Kampfsportler frage, mache ich das, weil die Leute, die uns zuhören, wissen wollen, ich kenne sie. Hast du ausgehalten, oder?
Habe ich ausgehalten, aber nervenaufreibend. Also gerade bei einer Sportart wie Ringen, wo man den Körper ja doch sehr viel in Anspruch nehmen muss, sind die ein oder anderen Verletzungen nicht ausgeblieben, aber da ist es im Endeffekt auch das Gleiche. Ich meine, man hat diesen Sportler-Ehrgeiz und dann fällt man hin, dann muss man wieder aufstehen und dann gehört halt einfach das auch zum Sport dazu. Und wenn es gut ist, wenn man die richtige Einstellung hat, dann geht man auch aus einer Verletzung am Ende des Tages besser hervor.
Ja, weil man weiß, was man tun muss, damit man sie nicht nochmal bekommt. Ja. Und auch damit man sie los wird. Hast du schwere Verletzungen erlebt in deiner Karriere?
Leider einige. Mhm. Also vom Syndesmosenbandriss bis hin zu mehreren Brüchen. Ich habe mir meine Schulter ausgekugelt, hatte dann auch einen Knorpelriss in meiner Schulter. Ich kann es im Nachgang schon nicht mehr aufzählen, aber ich war froh, wenn ich mal das Krankenhaus für 2 Jahre nicht gesehen habe.
Mhm. Ja, aber das ist alles ausgeheiert. Also das sind jetzt keine Sachen, bei denen du noch Probleme hast.
Nee, dadurch, dass ich ja in der Nationalmannschaft gewesen bin, hatte ich mit Sicherheit den Vorteil, dass ich da auch die besten Ärzte an meiner Seite gehabt habe, von der Operation beginnend bis hin zur Reha-Begleitung. Und dadurch, dass ich auch noch wahnsinnig jung war, hat sich alles wahnsinnig gut verheilt und keine Probleme gehabt.
Ja, also damit als Leistungssportler bleiben Verletzungen einfach nicht aus.
Gehören und, dazu.
Ja. Ein Freund von mir, erfolgreicher Kampfsportler, hat mal gesagt, Leistungssport fängt da an, wo Sport aufhört, gesund zu sein. Und ich glaube, da ist schon was dran. Man geht halt einfach über die Grenzen der momentanen Leistungsfähigkeit oft hinaus. Aber das ist ja genau das, warum man es betreibt.
Ja.
Und ich denke, es gibt nicht so viele, die das können. Es gibt noch viel weniger, die das wollen und können. Und ganz wenige gibt es, die das dann auch machen.
Ja.
Das sind die erfolgreichen Athleten und Athletinnen. Das sind solche Athleten wie du. Ja. Die es dann eben sehr, sehr weit nach vorne bringen und diesen Vize-Europameistertitel und die anderen tollen Platzierungen im Nationaltrikot, bayerische Meisterin, deutsche Meisterin, das sind ja Erfolge, die kann dir keiner mehr nehmen, da erzählst du deinen Kindern dann davon, ja, auch wenn die sich dann nicht mehr vorstellen können, dass du in der Ringermontur mal da gestanden bist, ja. Aber du hast ja Fotos, ne, dass du es zeigen kannst. Sieht das, ich habe im Moment kein Bild vor mir, aber das sieht bei den Frauen schon dieses Trikot fast so aus wie bei den Männern. Ne? Ihr habt nur ein T-Shirt drunter noch, ne?
Ne, wir haben nicht mal ein T-Shirt drunter.
Nicht mal ein T-Shirt, hm?
Ne, also bei uns ist das Trikot nun ein bisschen höher geschnitten, also wie quasi nicht ein V-Ausschnitt, aber so ein Oval-Ausschnitt bei einem T-Shirt, aber sonst ist da nichts anderes wie bei den Männern. Aber das braucht man auch, weil gerade eben mit diesem Körperkontakt darf man das, da muss es einfach so sein, dass man nirgendwo hängen bleibt. Also auch nicht bei einem T-Shirt oder sowas, um eben genau keine Verletzungen zu riskieren. Und dass man einfach Freiheit hat von der Bewegung her, ist das wahnsinnig wichtig für uns Ringer.
Hm. Was war dein Lieblingsgriff? Ich habe so ein paar, die mir im Kopf rumschweben, aber ich will jetzt hier nicht mit meinem Laienwissen da gegebenenfalls was Falsches sagen. Ich habe nur Nelson, weiß ich, als typische Ringertechnik. Was war deine Lieblingstechnik, Lieblingsgriff?
Definitiv der Beinangriff.
Mhm. Also du bist runter
genau.
Und runtergezogen. Ja.
Genau, und dann mit aller Kraft aus meinen Oberschenkeln raus versucht, meine Gegnerin über die Matte zu bringen.
Hm. Klingt so ein bisschen nach Wrestling, ja, weil da ja natürlich auch diese Takedown gefragt ist und im aktuellen, ich hatte es vorhin kurz angesprochen, MMA dasselbe. Es kommen sehr, sehr viele gute Ringer und auch Ringerinnen, die im Mixed Martial Arts aktiv sind, aus dem Ringen. Sehr viele, ja. Also einer der erfolgreichsten Männer, ein Russe, Fedor Emelianenko, der war ein sehr guter Ringer, bevor er mit diesem Mixed Martial Arts begonnen hat. Er hat diese Sonderform da, die es in Russland gibt fürs Militär, Sambo, auch angewendet. Das sind auch Schlagtechniken erlaubt. Und man darf nicht unterschätzen, was die Techniken aus dem Ringkampf für einen Einfluss auf andere Kampfsportarten haben. Ja,
ganz wichtiger viel. Grundbaustein.
Ja. 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 Körperschwerpunkt, ja, dass du eben nicht von den Beinen geholt werden kannst. Ja?
Mhm.
Wie habt ihr das trainiert? Körperschwerpunkt, dass du stehst. Wie trainiert ihr das?
Also grundsätzlich, dass man halt einfach schwerere Partner hat. Also ich hatte durchaus auch Trainingspartner. Wenn ich eben meine 60 Kilogramm gehabt habe, dann habe ich auch mal mit Männern trainiert, die einfach 84 Kilogramm gehabt haben. Tut dann zwar an der einen oder anderen Stelle mehr weh, aber dadurch merkt man dann natürlich, dass man seinen Standpunkt schon, ja, dass man den schon mehr im Griff hat.
So. Auf den Beinen bleiben, ja.
Genau. Also wir haben es durchaus am meisten eigentlich durch schwerere Partner gemacht.
Hm. Wie viele Stunden am Tag hast du trainiert?
Das war unterschiedlich. Also wenn ich jetzt in meinem alltäglichen Leben war, dann hatten wir Montag, Mittwoch, Freitag Mattentraining und dann gab es eben Leute wie mich. Da hat das natürlich nicht ausgereicht und wir haben dann zusätzlich noch Trainingseinheiten gemacht, aber eben, und das ist auch ein Vorteil, wenn man eben bei seinem Heimatverein bleibt, da entwickeln sich eben auch Freundschaften und da ist es dann gang und gäbe, dass man einfach jemanden fragt und sagt, hey, wie sieht's aus, wollen wir vielleicht Dienstagabend noch 1,5 Stunden kurz eine Laufeinheit machen, oder wir hatten auch immer einen Zugang zu einem Kraftraum. Und so haben sich dann einfach einzelne Gruppen auch nochmal on top gebildet, sodass wir auch wo andere Trainings frei gehabt haben, wir einfach kontinuierlich weiter haben trainieren können. Und so kann man schon sagen, dass ich 6-mal in der Woche trainiert habe. Einmal habe ich mir Pause gegönnt und wenn ich dann mit der Nationalmannschaft unterwegs war, da hatten wir natürlich über das ganze Jahr verteilt wahnsinnig viele Trainingslager. Die gingen dann teilweise so eine Woche lang, auch mal sogar 2 Wochen lang. Und da hatten wir dann auch zweimal pro Tag Training, ja.
Du warst sozusagen ein Trainoholic.
So schaut's aus.
Ja, ich sag das auch immer.
Ja, wie manche. Wie für manche das Normalität ist, dass man in der Früh aufsteht und Zähne putzt und das Ganze dann am Abend selbstverständlich auch macht, so war es für mich einfach Normalität, dass zum Tag der Sport dazu gehört. Und irgendwann mal hat man einfach so ein Trainingspensum und ist mit seinem Körper auch auf so einem Trainingslevel, dass das der Körper auch ganz normal mitmachen kann. Also da waren diese Stunde, die man dann Dienstagabend laufen gewesen ist, die war dann eigentlich schon fast eher wieder Erholung, sodass man am Mittwoch hat wieder absolut 100% geben können.
Ja, man muss schon Bock drauf haben, um es mal ganz salopp zu sagen. Ja, also ich habe immer Lust aufs Training. Ich weiß, wenn ich als Coach gefragt werde, wie motivierst du dich für dein eigenes Training, dass dann die Antwort, ich habe nie ein Motivationsproblem, für den Klienten die falsche Antwort ist. Sie stimmt zwar, aber es ist die falsche Antwort. Ja? Weil ich kann nicht von mir ausgehen, du kannst es auch nicht von dir. Ja? Du brauchst keine gesonderte Motivation, um was zu tun für dich und ich auch nicht. Als Coach gleich gar nicht, weil dann ist es ja nochmal untrennbar auch mit der eigentlichen Arbeit verbunden, auch das eigene Training. Und ich kann in dem Bereich immer nur jedem sagen, egal wie alt man ist, finde etwas, was dir Spaß macht beim Sport. Mach das, was dir wirklich Spaß macht. Das können die verrücktesten Sachen sein, die andere nicht verstehen können. Aber wenn man Freude an dem hat, was man tut, lässt sich so etwas viel, viel leichter in seinen Tagesablauf integrieren. Ich habe auch schon Klienten gehabt, Sabrina, da habe ich lange gesucht, um das Richtige für sie zu finden. Da war eben das Krafttraining nicht das Richtige. Da war eben auch Box- oder Kickbox-Training nicht das. Dann hat sich herausgestellt, dass für die eine besondere Form von Gymnastik in Verbindung mit Nordic Walking das Richtige war. Ja. Und deshalb sage ich, da muss man individuelle Anpassungen vornehmen.
Da, ja, da kann man, dann glaube ich einfach, so Thema Motivation, das ist dann einfach auch so eine Geschichte, wenn man das Richtige gefunden hat, dann muss halt einfach das Umfeld in Anführungszeichen auch passen und das fügt sich ja aber auch, weil dadurch, dass man selber so viel Sport macht, hat man dann in der Regel auch Freunde, die genauso viel Sport machen und anstelle, dass man sich dann am Abend in der Bar trifft und ein Bier zu trinken, macht man dann halt mit dem richtigen Umfeld eher, ja, wie gesagt, eine Laufeinheit oder dass man sich in der Boulderwelt trifft und so fügt sich dann das eine zum anderen. So sehe ich das immer.
Ja, ich sehe es genauso. Man baut sich auch nach und nach sein Umfeld zu.
Ja. Und es ist ja oft so, dass man alleine schafft man es einfach nicht so gut wie mit Hilfe und die braucht man einfach. Und wenn man, ja, die Hilfe, die kriegt man ja aber auch mit den richtigen Leuten an seiner Seite.
Ja, es kommt, wie du's sagst, ich finde das sehr gut, dass du das auch immer wieder hervorhebst und betonst, es kommt auf das Umfeld auch an. Ja, das ist, Das ist schon eine sehr, sehr wichtige, ein wichtiger Aspekt. Wenn du es mal so zusammenfassen würdest in Stunden, damit jemand, der sich auch dafür interessiert, so durchschnittlich in der Woche, wie viele Trainingsstunden hast du gehabt? Also Durchschnittswert, ne? Also nicht das, was du vielleicht jetzt so immer noch on top gemacht hast. Das, wo man eine Vorstellung hat, was es braucht.
Also Montag, Mittwoch, Freitags haben wir jeweils so 2 Stunden Trainingseinheiten gehabt und dann kam halt nochmal zusätzlich, was ich selber gemacht habe. Aber das kann man in Stunden auch gar nicht so festhalten, weil einfach mein ganzes Leben im Nachgang irgendwie darauf ausgelegt war. Und wenn man nur sagt, dass man im Sommerurlaub 3 Wochen campen war und da habe ich 3 Wochen am Stück, bin ich Wakeboarden gefahren, was ja auch im Endeffekt nichts anderes ist, als dass man die Kraft, also dass man da Krafttraining hat, weil man, ja, also das kann man bei mir wirklich so in den Stunden gar nicht festlegen.
Ja, also es ist letztendlich aufwendig und der Tagesablauf wird dem Sportprogramm untergeordnet. Das ist das, was ich auch bei mir immer sage. Ich werde ja auch oft gefragt, wie viel Stunden trainierst du in der Woche, Olaf? Ja, das ist echt schwierig. Ja, ich kann sagen, dass es vielleicht 5, 6 Krafteinheiten sind, aber ich mache ja nebenbei auch noch andere Dinge. Und oft mache ich auch Dinge, worauf ich Lust habe. Die einen sehe ich als Notwendigkeit, an denen ich natürlich auch Spaß habe, aber dann kommen einfach auch mal Dinge dazu, die ich gerne mal ausprobieren will. Bin letzten Sommer habe ich angefangen zu reiten. Ja, weil das war schon immer mein Traum. Ich wollte schon immer reiten können. Hatte ich mir schon immer vorgenommen. Hab dann gemerkt, dass das nicht so schnell gehen wird, weil doch die Viecher auch sehr groß sind. Aber es hat Spaß gemacht und ich finde, das ist auch ganz gut, wenn man da immer mal nach einer neuen Herausforderung sucht.
Ja. Definitiv, ja.
Du hattest es vorhin auch selber schon angesprochen, immer ein wichtiges Thema auch bei unseren Zuhörern, Ernährung. Wie ernährt sich eine professionelle Ringerin, die für eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft trainiert? Wie sieht das aus?
Also so diesen strikten Ernährungsplan, den hatten wir tatsächlich nicht. Also man muss schlichtweg sich einfach ausgewogen ernähren. Dazu gehört selbstverständlich Obst, Gemüse, also sehr gesunde Ernährung, aber auch die Kohlenhydrate, die Nudeln. Aber das ändert nichts daran, dass man einfach wahnsinnig viel Zeit auf diese Ringermatte verbringt oder mit dem Sport. Da haben wir selbstverständlich auch ganz normal mal Fastfood gegessen und die Süßigkeiten haben genauso dazugehört. Und wenn man dann eben in die Phase kam, wo man Gewicht gemacht hat, da war das dann sowieso wieder eine ganz andere Situation. Aber im Endeffekt war es bei uns wirklich eine absolut ausgewogene Ernährung, wo wir nicht auf irgendwas Spezielles verzichtet haben.
Ich bohre jetzt aber trotzdem mal nach. Ja, weil wir beide wissen, was wir unter ausgewogener Ernährung zu verstehen haben. Aber das ist ja ein Sammelbegriff. Kannst du es trotzdem mal ein bisschen konkreter machen, dass du mal sagst, ja, so hat exemplarisch ein Tag ausgesehen?
Also irgendwann mal kam dann bei mir schon eine Phase, wo ich gefühlt immer den gleichen Rhythmus gehabt habe, was auf meinen Teller gelandet hat. Und ein ganz normaler Tag, der sah eigentlich bei mir aus, dass ich angefangen habe, dass ich erstmal Obst gegessen habe, um in den Tag zu starten. Am Vormittag habe ich dann in der Regel ein Vollkornbrot gegessen. Mittags kam dann ein bisschen Kohlenhydrate viel mehr dazu, also sprich Nudeln oder Fleisch. Und am Abend dann eher was Leichtes nach einer Trainingseinheit und dann war es viel mehr ein Salat und so. Ungefähr kann man sich das bei mir vorstellen.
Also das klingt also nicht nur ausgewogen, sondern sehr, sehr strukturiert. Ja?
Ja.
Also das ist das, was ich auch meinen Klienten immer sage. Es ist wichtig, regelmäßig zu essen, vernünftig zu essen. Es gibt keine Geheimnisse in der Ernährung. Auch da ist nichts in Stein gemeißelt in irgendeiner Art und Weise. Es zählt Kontinuität. Es heißt nicht, einen Tag oder zwei Tage gesund zu essen, sondern es kommt darauf an, Konstanz drin zu haben. Ja, also wenn man, ich sage immer meinen Athleten und auch meinen Klienten, wenn es jetzt nicht auf einen bestimmten Tag X geht, an dem man einen Wettkampf hat, ein Shooting oder was auch immer, da passt die 80-20-Regel. Ja, 80% sauberes Essen, Clean Eating, und 20% darf es auch mal was Verarbeitetes sein. Das ist dann auch in Ordnung. Keiner sagt, ich muss dauerhaft auf Schokolade verzichten. Keiner sagt, ich muss dauerhaft auf Brot oder sowas verzichten. Letztendlich ist immer entscheidend, was will ich erreichen dabei. Und dazu ist auch notwendig, natürlich auch zu schauen, wie decke ich verschiedene Mikronährstoffe ab. Sprich, wie schaut es mit der Supplementierung aus? Ja. Also all die Dinge, die dort in dem Bereich eine wichtige Rolle spielen. Oft werde ich gefragt, Olaf, was ist denn das Entscheidende dabei? Von diesen Dingen, die du jetzt genannt hast, was ist das Wichtigste? Also ich, das kann ich nicht mal sagen, weil alle Bausteine zusammen das machen. Nimm einen weg und es wird nicht mehr so funktionieren. Und da sind wir wieder bei dieser Balance. Ja. Absolut, und das hört sich bei dir so an, als ob tatsächlich auch neben dem Training die Ernährung sehr, sehr ausbalanciert war.
Ja, aber da ist ja der Mensch auch ganz klar einfach eine Gewohnheitstür. Also wenn man in diesem Rhythmus drinnen ist, wenn man so rein gewachsen ist, dann möchte man eigentlich auch gar nichts anderes mehr. Also dann braucht es auch der Körper. Und ich hatte zum Beispiel mal eine Phase, da hatte ich so einen Jojo-Effekt nach all den Jahren vom Gewicht machen. Dann kam noch eine Verletzungsphase hinzu und da hatte ich dann auch plötzlich 67 Kilo. Und dann weiß ich noch, damals habe ich dann sogar eine Ernährungsberaterin bekommen. Und da habe ich mich dann eben strikt dran halten müssen, weil es ganz klar hieß, Sabrina, entweder du schaffst das Gewicht und du bist bei der Weltmeisterschaft dabei oder du schaffst das Gewicht nicht. Und ich hatte damals 3 Monate Zeit und du bist eben nicht dabei. Und für mich war ganz klar, ich will es schaffen. Und dann musste ich halt innerhalb von einem Vierteljahr, musste ich von 67 Kilo auf 55 Kilo runter. Ich hatte noch niemals in meinem Leben zuvor so viel Gewicht in dieser Kürze an Zeit machen müssen. Und nach mindestens einem Monat ist mir einfach aufgefallen, dass mein Körper sich wieder so schnell dran gewohnt hatte, genau die Nahrung zu mir zu nehmen, dass ich dann selber auch im Umkehrschluss gar keine Lust mehr gehabt habe, einen Burger zu essen, sondern da hatte ich dann vom Appetit her automatisch viel mehr Lust auf einen Salat oder einfach auf Pute oder einfach auf Fisch. Also das ist einfach eine Phase, die muss man den Körper einräumen und dann gewöhnt man sich dran und dann ist es auch für einen selber, ich habe das in dem Fall dann gar nicht mehr so wahrgenommen, dass ich auf was verzichte, weil ich es einfach auch gar nicht mehr wollte.
Geht mir auch so. Also wenn die Konstanz einmal drin ist, wieder gesagt, ne, konstante Ernährung, habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich ein Opfer bringe, dass ich auf was verzichten muss. Habe ich nicht. Man merkt das auch nicht in dem Moment. Ne? Und wenn man lange genug in der Materie drinsteckt, dann weiß man auch, wie man mal so eine kleine Ersatzbefriedigung kriegt, wenn man mal einen Süßhieber hat, einen Süßhunger. Ja,
dann ja, weiß so man auch. Ja, so blöd sich's anhört, aber ja. Genau, wo man dann früher vielleicht eine Tafel Schokolade gegessen hat, damit diese Heißhungerattacke aufhört, hat man dann plötzlich nur einen Ritual Schokolade gebraucht und man war völlig happy. Und so hat sich das bei mir auch absolut eingebürgert.
Oh mein Gott, in was für einem Kloster bist du aufgewachsen, dass du mit einer Drittel Schokolade. Das geht bei mir nicht. Also das muss ich dir sagen, das funktioniert bei mir nicht. Ich bin da, gebe ich offen zu, weiß jeder von mir, der mich kennt, ich bin zuckersüchtig. Ja, also deswegen kaufe ich nichts, ich habe nichts im Haus. Wenn ich darauf Lust habe, kaufe ich eine Kleinigkeit und esse die. Aber diese Geschichte, ich nehme hier dieses berühmte Ripple Schokolade, wie man in Bayern sagt, funktioniert nicht bei mir. Ja. Also da ist meine Mutter auch so strikt. Ne? Die kann an einer Praline abbeißen und lässt die Hälfte liegen. Die ist 82 jetzt. Aber die hat ja auch eine ganz interessante Ernährungsweise, aber es bewährt sich eben bei allen, die konstant essen, ja, die ihre Mahlzeiten vor allen Dingen einhalten und nicht stundenlang gar nichts essen und dann alles Mögliche in sich hineinstopfen und das dann gegebenenfalls noch damit legitimieren, dass sie gelesen haben, dass intermittierendes Fasten sehr spannend ist. Ja. Das hat man leider auch allzu oft in Zeiten der Internetmythen. Wie hältst du dich heute fit heutzutage? Wie ist es bei dir?
Also ich mache mittlerweile wahnsinnig viel Ausdauersport, weil du hast das ja auch schon am Anfang erwähnt, beim Ringen ist Ausdauer einfach das A und das O. Und das habe ich mir beibehalten. Und ja, ich habe so meinen Frieden vor allem im Laufen eben gefunden, an der Natur, weil man da einfach auch am besten abschalten kann vom Arbeitsalltag und genau. Und ansonsten bin ich aber nach wie vor, auf gut Deutsch habe ich die Hummeln im Arsch, also sei es, dass ich Skifahren gehe, dass ich auch mal in die Kletterhalle gehe, also so ein kleiner Allrounder ist man da.
Sehr gut, das bin ich nicht, ja, das bin ich nicht. Ich für mich ist Kraft- und Kampfsport toll. In der Zeit aktuell, jetzt hier bei Corona, muss ich wieder zum Lauftraining übergehen. Ich hatte es dir letzte Woche erzählt. Ist für mich eine Riesenquälerei. Ich bin sonst immer auf dem Ergometer gewesen. Meines habe ich verschenkt, also habe ich jetzt keins mehr. Und Lauftraining ist für mich sehr hart. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, ausreichend Luft zu haben. Aber meine Oberschenkel sind halt sehr schnell blau. Das kommt natürlich auch vom vielen Krafttraining für die Beine. Ne? Bin da sehr schnell blau in dem Bereich. Und gut, ich hoffe, dass ich mich dran gewöhne. Genügend Zeit scheint ja noch zu sein. Wenn man sich in der Natur oder zu Hause mit dem Fithalten beschäftigen muss. Wie viele Kilometer beim Lauftraining machst du in der Woche?
Mal mehr, mal weniger. Nein, aber mittlerweile bin ich so bei, wenn es eine Durchschnittswoche ist, dann laufe ich so meine 30 bis 40 Kilometer in der Woche.
Das ist viel. Das ist schon sehr viel. Ja, also das geht schon über den Durchschnittswert hinaus. Manche laufen ja zweimal die Woche, aber 30, 40 Kilometer in der Woche, das ist viel. Du, weißt du was? Ich lade dich ein zu einer Boxstunde bei mir, sobald das Studio wieder aufmacht. Da machen wir beide eine kleine private Boxstunde. Kondition bringst du mit. Ich halte die Bratzen, du kannst gegen die Bratzen schlagen. Und da treffen wir uns im Munich Half Sports Club in der Fliegenstraße 10 hier in München. Und dann schauen wir mal, ob wir das Biest noch rauslassen können bei dir.
Sehr gerne, ich freue mich drauf.
Ja, ich freue mich auch drauf. Sabrina, ich gebe all meinen Gästen gerne noch Zeit, über Sachen zu sprechen, die ihnen am Herzen liegen. Beispielsweise auch über deinen Heimatverein. Du hast mir gesagt, Ringernachwuchs wird gesucht. Du kannst gerne so viel Zeit dir nehmen dafür, wie du möchtest, um darüber zu sprechen, was man da machen kann.
Das müssen wir, also da haben sich mittlerweile, ich habe es ja vorher schon erzählt, da haben wir einen wahnsinnig engagierten Trainer. Der hat das so ein bisschen zu sich genommen, das Thema, und ich glaube, das läuft soweit doch ganz gut und das müssen wir gar nicht machen. In dem Kontext jetzt.
Ja, also ich sage das ja auch immer, Werbung ist nur dann schlecht, wenn man sie nicht macht, aber trotzdem kannst du nochmal deinen Heimatverein nennen, dass den nochmal jeder gehört hat.
Genau, der SC Sarria Unterföhring. Die Türen stehen immer offen. Ich kann wirklich nur wärmsten jeden empfehlen, egal welches Alter, ob man mit 3 Jahren beginnt. Ich habe auch schon viele Menschen mitbekommen, die mit 40 damit angefangen haben. Ich glaube, man ist nie zu alt, um dem nachzugehen, was einem interessiert. Und vor allem beim Sport kann ich da nur jeden Einzelnen dazu ermuntern.
Das ist ein schönes Schlusswort gewesen, Sabrina. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst.
Danke für die Einladung.
Ich denke, nicht nur für mich war das ein sehr interessantes Gespräch, sondern auch für unsere Zuhörer heute. Es hat sehr viel Spaß gemacht, von jemandem auch wieder aus einer ganz anderen Sportart etwas zu hören, was man auch nicht so kennt. Viele interessante Dinge aus der Welt des Kampfsports, in der eine Frau aktiv war, haben wir hören können. Und vor allen Dingen haben wir wieder sehr viel gehört aus einem Sportlerleben. Das ist ja das Interessanteste. Ja. Wie war so ein Sportlerleben? Wie ist so ein Sportlerleben? Und alles haben erfolgreiche Athletinnen und Athleten gemeinsam. Sie haben sich heraus aus der Komfortzone begeben. So war es bei Sabrina auch. Und sie war in dem Sport, den sie betrieben hat, überaus erfolgreich. Ich freue mich auf ganz interessante neue Folgen, auch in der Zukunft. Wir werden viele interessante Gäste mit dabei haben. Sabrina, ich wünsche dir alles Gute. Komm gut durch Corona und bleib gesund und bis bald.